Da muss man gleich rufen, falsch. Ne?
Genau, das ist ja eine falsche Neutralität, die ich hier dann als Lehrkraft an...
Oder als Beamtin.
Teubers große Pause. Der Bildungspodcast mit Minister Sven Teuber.
Jedes Jahr am 27. Januar gedenken wir der Opfer des Nationalsozialismus. Das ist der Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz. Der Tag ruft uns zur Wachsamkeit gegen Antisemitismus und Diskriminierung nochmal ganz besonders auf. Nichtsdestotrotz ist es für mich auch immer eine Haltungsfrage, das an allen anderen 364 Tagen im Jahr auch zu tun. Und ich freue mich, dass da auch sehr, sehr viele in Schule immer wieder auch an Haltung arbeiten und damit auch Werte vermitteln, die eben gegen Diskriminierung, gegen Hass, gegen Antisemitismus und Rassismus auch stehen und auch aufzeigen, was heißt es in Deutschland, gerade mit dem geschichtlichen Kontext, wenn man heute Rassismus, Hass oder Diskriminierung in welcher Form auch immer übt. Und ich finde, diesen Kontext muss man immer wieder betonen und gerade auch in Schule, der kein neutraler Ort der Beliebigkeit ist, sondern ein Ort von Werten, der von Beamtinnen und Beamten mit Haltung und Verteidigung des Staates und unserer Verfassung auch geführt wird, dass wir jungen Menschen auch Vorbild sind und Vorbild dahingehend auch sind, dass wir Courage zeigen, wenn wir erleben, dass eben doch, wie in anderen Teilen der Gesellschaft auch in Schule, Rassismus und Antisemitismus und Hass und Hetze auch geschürt oder auch verbreitet wird. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, in meinem heutigen Podcast, in der heutigen Folge, dem letzten vor der anstehenden Landtagswahl, über Demokratie im Schulalltag zu sprechen und diese Werte auch in den Mittelpunkt zu rücken und wie wir auch diese Werte noch weiter ausbauen können. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute Haluk Yumutachi da ist, Lehrer für Ethik, Politik und Deutsch als Zweitsprache an der BBS Germersheim. Haluk ist ein mir aus jedenfalls Social Media sehr bekannter Influencer für das Thema eigentlich Antirassismusarbeit und Demokratiearbeit. Und er ist dort unter Walla Beste Lehrer mit seinem Nickname sehr, sehr stark aktiv, ist auch in Schulen unterwegs, abseits seines, wie ich hörte, vollen Deputats, das er sozusagen auch noch macht. Lieber Haluk, ich freue mich sehr, sehr, dass du da bist. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Und es wäre mir und sicherlich unseren Hörerinnen und Hörern auch ein ganz großes Anliegen, einfach mal vielleicht deine Motivation einfach zu hören. Warum hast du dich denn auf Instagram jetzt dann auch dir so einen Namen erarbeitet und warum war es dir so wichtig, dieses Thema in den Mittelpunkt zu rücken?
Also das hat tatsächlich während Corona angefangen. Ich habe schon öfter darüber nachgedacht, irgendwie etwas machen zu wollen in den sozialen Netzwerken, aber wusste nicht genau, in welche Richtung ich gehen soll. Und dann habe ich auf Instagram gesehen, dass viele Lehrkräfte dort schon einen Account haben, wie Bob Blume zum Beispiel, den ich jetzt auch kennengelernt habe vor ein paar Jahren. Und auch viele andere und dachte, okay, das ist cool, was die machen. Mhm. Das würde ich auch gern machen. Habe dann aber gesehen, dass es in der Nische zu Antirassismus nur sehr wenige Accounts gab. Und dann dachte ich mir, okay, ich entwickle mal für mich ein Konzept und habe dann mir tatsächlich sehr viel Zeit gegeben und habe mir das Konzept dann auch überlegt und habe dann gesehen, okay, das könnte eventuell so funktionieren, habe aber einen Namen gebraucht und mit meinem Nachnamen tatsächlich dachte ich mir, das wird nichts. Das wird entweder zu schwierig oder sonst was. Ich brauche einen anderen Namen, irgendeinen Alias und war dann mal wieder in dieser Übergangsphase zwischen Präsenzunterricht und nochmal Fernunterricht nochmal in der Schule und habe dann ein paar Schüler gesehen und die haben mich dann tatsächlich so gerufen mit Walla Beste Lehrer und dann dachte ich, okay, das ist der Name, der ist authentisch, der passt irgendwie. Ja, genau. Und warum Rassismus? Weil es mich einfach mein ganzes Leben schon beschäftigt hat. Ja, in der Grundschule und auch in der Realschule, auch teils im Studium, im Referendariat und das waren so Themen. Das hat mich immer wieder so stark beschäftigt, dass ich damals kein Wort dafür hatte. Also es gab also Rassismus jetzt wirklich zu thematisieren, das war nie wirklich groß gewesen, weil Rassismus war immer nur ein Randthema von Nazis oder von Rechten. Mhm. Und in der Mitte der Gesellschaft war das nie anzutreffen oder wurde auch nie thematisiert. Das hat mich teilweise auch in der Grundschule so stark traumatisiert und auch belastet, dass ich dachte, okay, das ist ein Thema, das muss größer werden, das muss ich aufgreifen.
Wie hat... Das ist für mich immer ein wichtiger Punkt. Wie hast du denn in deinem Alltag Rassismus gespürt? Weil du sagst, da wurde auch nicht drüber geredet. Das ist ja doppelt belastend dann in dem Zusammenhang, kann ich mir nur vorstellen, weil du ja auch auf der einen Seite mit etwas konfrontiert wirst, was schreiend ungerecht sozusagen auch gegen jeden Wertevorstellung ist und auf der anderen Seite aber keine Thematisierung erfolgt, du dann ja vielleicht auch ganz alleingestellt sich damit fühltest.
Als Kind in der Grundschule habe ich einfach nur gemerkt, dass ich ungerecht behandelt werde, konnte es aber nicht benennen, konnte es auch nicht, auch oft nicht nachvollziehen, nicht verstehen. Und Kinder und Jugendliche nehmen diese Ungleichbehandlung sehr, sehr schnell, sehr früh wahr.
Ja, die haben einen guten Sensor für. Ja.
Genau, so. Und aber es in Worte fassen zu können, das funktioniert. Also da fehlt ihnen einfach das Vokabular. Und dann bist du halt in dieser Machtposition, die du halt nicht hast als Kind. Du hast einfach in dem Sinne, fehlt dir einfach hier die Unterstützung von allen Seiten und dann willst du es zu Hause nennen oder auch irgendwo anders und dann wird es zum Teil auch nicht ernst genommen. Ja, also das heißt auch in der Schule, wenn du mit Freunden drüber sprichst oder auch mit anderen Lehrkräften, dann heißt es ja, ich wurde hier schlecht behandelt oder das und das wurde mir gesagt. Dann heißt es ja, vielleicht hast du etwas gemacht.
Was hast du falsch gemacht?
Was könntest du anders machen und so weiter? Also da wird wieder der Schuh wieder hier komplett auf
Täteropfer, ne?
Genau. Mhm. Diese komplette Täteropferumkehr findet hier dann statt und dann wird alles sozusagen wieder auf Kinder und Jugendliche zurückgeworfen. Und das ist halt irgendwo äußerst problematisch und dann denkst du dir, wie gehst du damit besser um? Mhm. Ja. Oder wie kannst du, also wenn ich heute drüber nachdenke, was hätten unsere Lehrkräfte damals anders machen können? Mhm. Vieles, aber sie wurden nicht geschult. Ja, also diese komplette Ausbildung fehlt ja, komplett. Und es war mir halt nicht bewusst oder auch in der Schule. Irgendwann hast du es halt einfach versucht zu ignorieren, weil du gemerkt hast, du erfährst oder so keine Hilfe. Mhm. Also lernst du irgendwie damit umzugehen. Ja, und dir ist bewusst, dass du als Muslim für alles oder so sehr stark oder auch schlechter abgewertet wirst, schlechter behandelt wirst, auch schlechter benotet wirst, trotz gleicher Leistung, erfährst du stets immer eine schlechtere Behandlung im Unterricht.
Heute häufiger höre ich tatsächlich sogar, also das, was du jetzt beschreibst, erzählen immer mal wieder Menschen auch, mit denen ich dann sozusagen aus unterschiedlichen Communities auch spreche und die sagen, ich muss eigentlich mich maximal anpassen und das Doppelte von dem leisten, was andere leisten müssen und meine Identität im Teilen einfach eigentlich aufgeben.
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich in meiner Selbstfindungsphase in meinem Jugendalter sehr stark türkische Herkunft, mein türkisches Dasein, meinen Namen sehr stark gehasst habe und auch teilweise geleugnet habe. Ja, also das ging so weit, dass ich nicht mehr türkisch reden wollte, nicht mehr mit türkischen Freunden abhängen wollte, weil das war ja alles immer schlecht gewesen oder so wurde es uns zumindest vorgelebt. Und du hast irgendwie deinen Platz da nicht gefunden. Und selbst wenn du dann irgendwann das Gefühl hattest, dass du Teil von etwas bist, war es nie gut genug, es war nie ausreichend. Und das habe ich dann auch zum Beispiel gemerkt, wenn ich zu Freunden gegangen bin, da hieß es, okay, der soll bitte noch draußen bleiben, ja, weil die Türken sollen jetzt nicht ins Haus kommen oder du wurdest dann für bestimmte Sachen dann nicht gewählt, weil man nicht repräsentativ war und so weiter. Also das sind so Sachen, die schon einen immer mitgenommen haben, aber irgendwie lebst du damit. Und ich frage mich heute, wie ich das damals gemacht habe. Mhm. Das sind so Erfahrungen, die prägen dich, dein Leben. Irgendwann bist du dann halt auch so weit und sagst, okay, warum leugnest du eigentlich deine komplette Herkunft, deine Identität? Weil es ist ja irgendwo auch deine Sprache. Mhm. Das führt alles zu einem wertvollen Schatz, den du eigentlich mit dir trägst. Und irgendwie verbirgst du das komplett in irgendeiner Kiste. Und irgendwann öffnest du die wieder und denkst dir, okay, was hast du da eigentlich gemacht?
Was können wir denn aus deiner Sicht, weil mein Ansatz ist ja immer, und den glaube, so wie ich dich verfolge, teilst du den auch, das Kind in den Mittelpunkt konsequent zu rücken und das Kind zu sehen in seinen Stärken, seinen Dingen, die das Kind oder der Jugendliche in diese Gruppe mitbringt. Ja, du hast es ja aus einem Grund verleugnet, einen Teil deiner Stärke, die du ja eigentlich mitbringst, diese Identität, diese Vielfalt, die du auch in dir trägst. Was ist denn aus deiner Sicht ein Punkt, wo du sagen würdest, das hätte ich mir aus heutiger Sicht würde das helfen, Kindern, die einen ähnlichen Hintergrund, ähnliche Geschichte haben, tatsächlich auch das zu erleichtern, solche Erfahrungen nicht zu machen?
Jetzt für
als Lehrer,
als Lehrkraft
in deiner Klasse.
Ich denke, Was ganz wichtig ist, ist Haltung. Das hast du auch zu Beginn ja erwähnt. Haltung ist unglaublich wichtig im Sinne von hier Kinder nicht aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Namens abzuwerten oder auch ihrer religiösen Zugehörigkeit. Das ist schon mal so ein ganz wichtiger Punkt. Und auch Dinge nicht direkt zu verbieten, also Sprache. Mhm. Ja, hier wird, das hören wir sehr oft, dass es Sprachverbote gibt, kein Türkisch zu reden, wir sprechen hier Deutsch und so weiter. Arabisch und Türkisch wollen wir jetzt hier nicht mehr hören, das führt nicht zur Integration und so weiter. Es sind oft so typische Aussagen, die man dann immer wieder hört. Dabei ist Sprache ja ein Instrument von Jugendlichen, um sich selbst von Erwachsenen auszugrenzen zum Teil. Ja. Also selbst wenn sie jetzt nicht Türkisch oder Arabisch reden würden untereinander, finden sie ein anderes Mittel, um untereinander kommunizieren zu können, eine Sprache zu verwenden, die Erwachsene so oder so nicht verstehen. Ja, dann gibt's halt die Jugendsprache. Dann gibt es Slangs, es gibt gewisse Redewendungen, die Erwachsenen dann nicht verstehen können. Ja. Und Jugendliche finden dann einfach ein anderes Mittel. Aber Sprache zu verbieten, weil man sagt, okay, das ist keine gute Sprache, wir sprechen lieber Englisch und Französisch, dann findet hier eine Hierarchisierung der Sprache statt. Mhm. Und das ist dann auch nochmal eine Sache, okay, die sprechen hier Französisch, das wird anscheinend gern gesehen, aber Türkisch und Arabisch nicht. Mhm. Ja, also ein Dakor ist anscheinend viel gesellschaftlich anerkannter als ein Tamam. Mhm. Ja, und
habe ich wieder was gelernt.
Ja, das ist tatsächlich so. Ja. Also ich habe auch 5 Jahre lang Französisch gehabt. Mhm. Ja, wenn ich es mir wieder aneignen würde, ich könnte fließend Französisch sprechen, bin ich mir sicher. Aber Türkisch war nicht gern gesehen. Ja.
Das heißt, du würdest schon also sagen, über diese Haltung kommend und dann eine Offenheit zu schaffen, auch zu sagen, wir werten nicht, sondern wir sagen, jeder ist hier willkommen mit seinen Bereicherungen und ob du D'accord oder Tamam sagst, im Endeffekt zeigt uns eigentlich eher, dass du kommst jetzt aus Germersheim sozusagen oder arbeitest in Germersheim, wo auch sozusagen ohnehin mit Automobilindustrie oder was auch immer tatsächlich auch ohnehin sehr, sehr viele Menschen zugewandert sind, auch um hier zu arbeiten und diese Stärke an Wirtschaftskraft ja auch herauszuarbeiten. Aber du willst nicht, dass Parallelgesellschaften sich daraus entwickeln, so verstehe ich dich.
Braucht es ja auch nicht, weil viele sind ja hier geboren mittlerweile. Also ich bin ja auch in Deutschland geboren. Ja, und ich gehöre zur dritten Generation und mittlerweile sind wir so weit, dass viele schon in der vierten und fünften Generation hier leben und sind eigentlich Teil der deutschen Gesellschaft und der Bevölkerung. Ja, also und Begriffe wie Tamam oder Mashallah oder Inshallah und sowas, das sind Begrifflichkeiten, die sind mittlerweile im Jugendjargon drin. Mhm. Ja. Die sprechen auch Jugendliche, die keine Migrationsgeschichte haben oder die nicht muslimisch gelesen werden. Ja, also es gehört einfach dazu. Mhm. Ja, und diese Lebensweltrealitäten der Jugendlichen anzuerkennen, zu akzeptieren und zu sagen, hey, das ist ein Teil von euch, macht so viel, dass es eine Anerkennung, eine Wertschätzung, die unglaublich viel Bestätigung wieder gibt und auch viel Positives wieder zurückgibt. Und allein das ist schon mal sehr viel, was eine Lehrkraft machen kann. Mhm.
Und das wird dann auch das Kind bestärken, zu sagen,
definitiv,
ich habe hier einen Raum, um mich zu öffnen, auch mit meinen Problemen. Weil ich sag mal, das kann ja auch ein schambehaftetes Thema sein, dass Rassismus sozusagen findet ja meistens, ich meine leider, muss man sagen, wir leben offensichtlich in einer Zeit, muss man vor dem Hintergrund 27 Jahre auch immer wieder dran erinnern, dass wir im Netz durchaus noch sehr viel mehr Entgrenzung stattfinden seit Corona, der Entwicklung, sage ich mal, glaube ich, nochmal deutlich zunehmend, ja auch in den Straftaten, die daraus folgen. So dass das da im Netz auch sichtbar ist, aber trotzdem weiß ich nicht, aber ist es ja nicht so, dass in der Klasse im Unterricht der Alltagsrassismus sozusagen laufend präsent ist, sondern meistens wahrscheinlich auf dem Pausenhof oder irgendwo sozusagen, wo die Lehrkraft nicht direkt natürlich eine aktive Rolle spielt, oder?
Ja gut, Alltagsrassismus oder Rassismus unter den Schülern, da findet auch im Unterricht statt, nicht nur im Pausenhof, also auch da gibt es immer wieder Beleidigungen oder auch Blicke, die teilweise sehr verstörend sein können. Im Unterricht kann es aber auch von den Lehrkräften auskommen. Ja, es kann in Lehrwerken stattfinden, dass da zum Beispiel immer noch ein koloniales, altes, stereotypes Bild vermittelt wird, oder Stereotype sehr negativ wiedergegeben werden, die sehr verallgemeinern und sehr pauschalisierend sind und auch teilweise überhaupt nicht reflektiert genug. Oder auch Sachinhalte teilweise verkehrt oder verzerrt wiedergegeben werden. Oder auch Äußerungen von Lehrkräften und so weiter. Also die Möglichkeiten sind tatsächlich sehr groß, um Rassismen hier zu reproduzieren. Mhm. Also teilweise ist man sich der Gefahr gar nicht bewusst. Mhm. Ja, das passiert sehr, sehr schnell tatsächlich. Und
Das heißt, die Sensibilisierung, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe.
Ja, die fehlt.
Die fehlt aus deiner Sicht.
Und zwar natürlich nicht gewollt, von Lehrkräften heraus. Aber wie soll denn die Sensibilisierung denn erfolgen, wenn sie weder im Studium noch im Referendariat stattfindet? Mhm. Ja, also antirassistische Bildung sollte eigentlich im Studium schon ansetzen, zwar recht früh, mhm. weil jedes Klassenzimmer sehr vielfältig und divers ist. Mhm. Und wir natürlich an manchen Schulen vielleicht nur 10-20% an Migrationsgeschichte aufweisen von Schülerinnen und Schülern. Aber an manchen Schulen haben wir doch einen Migrationshintergrund von 70, 80 oder 90%. Mhm. Und je nachdem.
Was ja noch nichts über den Geburtsort
sagt. Nein, gar nichts, also, überhaupt nicht. Nee, aber es ist einfach die Diversität Identität, und die Vielfalt, mitkommt, ne? Genau, die Schüler und Schüler mit sich bringen. Mhm. Ja, und einfach nur von Heterogenität zu sprechen, ist eine sehr vereinfachte Romantisierung der ganzen Sache. Ja, also wirklich auf antirassistische Bildung einzugehen, wie kann ich mit Diversität und Vielfalt, mit Religionszugehörigkeit, mit Herkunft von verschiedenen Schülern und Schülern umgehen, mit Sprachvielfalt und so weiter. Wie kann ich damit bewusst und sensibel damit im Unterricht umgehen? Das fehlt halt komplett im Unterricht, im Studium und im Referendariat. Und da müsste man eigentlich tatsächlich ansetzen. Dann ist tatsächlich viel gemacht. Mhm. Ja. Eigentlich müsste man auch schon bei Erzieherinnen und Erziehern ansetzen, weil da ist es ähnlich. Ja, also in jedem pädagogischen Beruf müsste man eigentlich hier antirassistische Bildung mit implementieren.
Damit würden wir aus deiner Sicht ja Lehrerinnen und Lehrern auch befähigen, diesen Raum zu noch stärker selbstbewusst vielleicht auch zu öffnen für diese Themen im Schulalltag. Könnte es daraus auch aus der Anleitung auch sein, dass vielleicht manche, ich versetze mich mal versuche mich mal in den Kopf zu versetzen, sozusagen eines Menschen, eines Kindes, das sozusagen immer wieder erfährt, es ist nicht willkommen. Das hat sozusagen, empfindet auch tatsächlich keine Vertrauen und keine Offenheit in dem Zusammenhang. Und zu Hause vielleicht auch dann immer gesagt bekommen, ja, pass dich an oder sozusagen, wo ist denn dein Fehler, ja? Und die Lehrkraft sozusagen versucht, irgendwo da vielleicht einen Raum zu schaffen, aber ist nicht aus deiner Sicht sensibilisiert genug. Das könnte ja auch dazu führen, dass so eine Schülerin, ein Schüler da auch dann irgendwann sagt, sozusagen, ich muss meiner Verärgerung, meiner Verzweiflung sozusagen auch anderweitig Luft verschaffen sozusagen und dann diese auch zu Spannungen innerhalb von einem Klassenverband führen. Das heißt, würde es aus deiner Sicht auch dazu führen, dass man einen deutlich entspannteren Schulalltag haben kann, wenn man diese Identitäten zulässt und auch ihnen Raum gibt? Oder ist da kein Zusammenhang für dich?
Auf jeden Fall. Ein Zusammenhang ist auf jeden Fall vorhanden. Das heißt aber nicht, dass hier Reibungen nicht entstehen. Mhm. Dann gibt es eventuell andere Gründe. Ja, also es gibt ja zig Gründe, warum es Reibungen im Klassenzimmer geben könnte. Mobbing, Cybermobbing, ein Status für viele Jugendliche im Sinne von Marken. Mhm. Ja, wer hat das neueste iPhone, Klamotten und so weiter, Musik. Also Grüppchen gibt es immer. Mhm. Ja, dennoch wird oft.
Gab es auch immer.
Ja. Die wird es auch immer geben. Ja. Aber was, denke ich, viel ausmacht, ist, dass die Vielfalt und auch die komplette Konstellation im Klassenzimmer viel, viel mehr Herausforderungen birgt für einen allgemeinen Unterricht generell, um das harmonische Miteinander zu verbessern und eventuell auch auf Dinge eingehen zu können, auf die man vielleicht gar nicht vorbereitet ist. Ja. Ja, also es wird nicht weniger, es wird immer stärker. Mhm. Und ich denke, an gewisse alte Konzepte sollte man nicht mehr festhalten, was Pädagogik angeht, sondern auch mal hier. Ja, ich habe es kurz erwähnt, Heterogenität. Mhm. Ja, man hat immer, wenn es um Heterogenität geht, ging es immer um Größe, Alter, Geschlecht und so weiter. Mhm. Vielleicht auch Herkunft. Aber wirklich darauf, wie man damit im Unterricht praxisnah umgehen kann, welche Methoden es gibt, wie gehe ich mit Konflikten im Unterricht und so weiter, so Classroom Management und so weiter. Das wird ja alles gar nicht wirklich stark thematisiert. Mhm. Ja, und wenn dann nur sehr theoretisch, ohne Praxisfallbeispiel, und dann war es das. Mhm. Das ist nicht wirklich hilfreich. Und dann hast du da eine junge, engagierte Studierende, die dann ein Praktikum machen und dann sagen, okay, ich will das doch gar nicht mehr. Das Studium war so rosig, jetzt ist es so praxisfern. Mhm. Warum wurden wir darauf nicht vorbereitet? Mhm. Und dann haben wir die ganzen Abbrüche. Ja, oder auch Leute, die sagen, die Praktika, die ich gemacht habe, die waren ja, da kann man sich ja Schulen aussuchen. Mhm. Ja, und dann hat man gewisse Schulen oder Vorlieben, wo man sagt, ich würde gerne an diese und diese Schule gehen und wird dann aber an einer anderen Schule zugewiesen, wenn man im Referendariat ist. Und dann ist es eine ganz andere Kehrtwende. Dann ist es auch oft so, dass viele dann doch zurückschrecken von den ganzen Herausforderungen, die dann kommen und sagen, ja, das Klientel ist ein ganz anderes, ich kann das und das nicht mehr machen und ich fühle mich überfordert, ich fühle mich alleingelassen und so weiter. Ja, also das sind so Sachen, die dann tatsächlich ein bisschen fehlen.
Das sind ja auch Punkte, die in allen Berufszweigen eigentlich eine Rolle spielen, ja, weil wir einfach eine Gesellschaft sind, die ohne Migration nicht denkbar ist. Ja. Aber du hast ja auch ein Buch geschrieben, Antirassismus für Lehrkräfte. Und hast auch genau wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil das gerade bei den Kindern ansetzt und das prägend sozusagen System ist. Deswegen war das auch ein Grund für dich, warum du da sozusagen dann auch so Tipps mitgeben wolltest für die Lehrkräfte?
Also ich wurde damals, als ich den Instagram-Account recht früh hatte, dann vom Verlag angeschrieben, ob ich Interesse habe. Ich habe sofort zugesagt, weil der Antirassismus-Ratgeber ist tatsächlich der erste seiner Art. Mhm. Es gibt keinen Antirassismus-Ratgeber für Lehrkräfte im deutschsprachigen Raum. Mhm. Und man hat da noch vier weitere Lehrkräfte gesucht, die eine Migrationsgeschichte aufweisen und gesagt, okay, wir brauchen hier Leute, die aus ihrer Erfahrung sprechen. Mhm. Eine Kollegin aus Österreich ist sozusagen eine Verbündete, die hat jetzt keine Migrationsgeschichte, aber die hat sich auch sehr stark dafür immer eingesetzt gegen Antirassismus, für Antirassismus, gegen Rassismus. Und da geht es einfach um Handlungen zu optimieren, Sensibilität zu schaffen, aber auch Räume zu kreieren. Es gibt Praxisfallbeispiele, wie man in bestimmten Situationen umgehen kann und so weiter. Und es wird auch deutlich in meinem Kapitel, wie strukturell Rassismus tatsächlich verankert ist, ohne dass man es weiß. Das Ding ist ja, wir sind ja alle rassistisch sozialisiert. Das gilt ja auch für mich. Mhm. Nur weil ich eine Migrationsgeschichte habe, heißt es nicht, dass ich nicht von Rassismus irgendwie befreit bin oder frei davon bin. Wir sind alle so stark davon betroffen, dass uns viele Dinge einfach gar nicht bewusst sind. Ja, und dass wir auch teilweise selbst Muster einfach übernehmen. Mhm. Ja, unreflektiert und auch teilweise unsere Privilegien gar nicht kennen. Mhm. Ja, also ich genieße mittlerweile Privilegien, die ich davor nicht hatte. Ich habe sie mir zwar sehr stark erkämpfen müssen, und es ist teilweise immer noch nicht einfach. Allerdings bietet dieser Ratgeber halt auch Handlungsoptionen, wie man in bestimmten Situationen umgehen kann. Gibt aber auch theoretische Inhalte, worauf man achten kann, wie man Unterrichtsmaterial gestalten kann, wie sensibilisiert Sprache für den Unterricht, für den allgemeinen Gebrauch. Und ich denke, wenn junge, engagierte oder auch etablierte Lehrkräfte einen Schritt Richtung Sensibilisierung machen, sagen, hey, ich bin bereit dafür, dann ist schon sehr viel gemacht.
Und du würdest auch sagen, das ist auch eine Frage, die sich in der Schule annehmen kann. Du machst ja auch Workshops, also an Schulen, ne? Das heißt, die laden dich ein und du berätst dann und ihr macht dann anhand von Praxisbeispielen oder wie funktioniert das?
Es kommt davon. Also ich gebe auch tatsächlich Fortbildung über das Pädagogische Landesinstitut mittlerweile und da gehen die teilweise den ganzen Tag. Mhm. Ja, da können wir dann auch tief in die Materie gehen mit Fallbeispielen, mit Methoden, die wir dann auch anwenden, Methoden, die man im Unterricht einsetzen kann. Es geht auch um geschichtlichen Kontext, den wir darauf eingehen und wie es auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext momentan aussieht, auch in Schule. Wir gehen ganzheitlich an die Sache ran und bei Workshops in den Schulen, da arbeite ich dann entweder mit Lehrkräften, wenn es ein Workshop für Lehrkräfte ist, da geht es tatsächlich nicht so tief in die Materie, da machen wir sehr oberflächlich.
Das ist eine Erstsensibilisierung dann, oder?
Das ist eine Erstsensibilisierung, auch ein grober Überblick über gewisse Themen, ja. Ist natürlich in 2 Stunden oft nicht zu machen oder in 2,5. Ja, klar. Viele wünschen sich dann ein komplettes ein Handbuch, was sie dann in die Hand bekommen.
Und dazu gibt's ja schon mal ein Buch, also ein Ratgeber. Das ist hilft dann müssen, ja schon mal mehr. Und dann kann man ja noch mal so ein PL auch gehen im Nachgang.
Genau, ja, und es ist auch sehr intensiv tatsächlich. Mhm. Ja, also so ein ganzer Tag. Da geht's auch darum, die eigenen Privilegien mal zu reflektieren und mal zu schauen, okay, wo stehe ich eigentlich und welche Privilegien genieße ich als Lehrkraft.
Aber das ist ja auch ein hochpolitisches Thema.
Immer.
Und, ne, und du hast auf der Didakta einen Vortrag gehalten zwischen Haltung und politischer Neutralität. Und das ist ja auch ein Thema, was ich mir vorstellen kann, was unter ja, in der Gesamtgesellschaft eins ist, damit auch in Kollegien, ja, und in den Bereichen. Und die Frage ist ja, wie erlebst du dieses Spannungsfeld? Weil manche könnten ja auch sagen, ja komm, hab dich doch nicht so, das ist dann jetzt alles sozusagen, ne, also vor 30 Jahren auch keinen gestört, ja, und heute, warum ist das jetzt heute alles immer ein Problem? Warum müssen wir jetzt alle jeden mit Samthandschuhen anfassen, etc.? Ja, die müssen halt hier Deutsch lernen können, etc. Und natürlich ist es auch richtig zu sagen, hey, man muss auch die deutsche Sprache irgendwie hier lernen, weil ansonsten kann ich mich nicht in dieser Gesellschaft sozusagen wahrscheinlich so selbstbestimmt frei bewegen, wie das dem Potenzial noch gerecht wird für das Kind. Aber zwischen politischer Haltung und Neutralität, da ist ja ein Spannungsfeld. Wie erlebst du das?
Viele gehen ja davon aus, dass sie sich neutral verhalten müssen, einfach weil Schule ein neutraler Raum rein soll, ein neutraler Raum sein soll.
Da muss man gleich rufen, falsch, ne?
Genau, das ist ja eine falsche Neutralität, die ich hier dann als Lehrkraft an
oder als Beamtin.
Und diese falsche Neutralität führt dazu, dass ich ja gewisse Dinge einfach von mir wegschiebe. Mhm. Ja, dabei haben wir unseren Eid geschworen, dass wir Menschenwürde, Menschenrechte, Demokratie und andere Werte schützen wollen. Mhm. Und diese Dinge sind nicht verhandelbar. Diese Dinge sind auch nicht neutral. Mhm. So. Und Schule ist auch kein neutraler Raum, sondern es ist immer stets ein politischer Raum gewesen. Und viele vergessen das, glaube ich. Natürlich, der Beulsbacher Konsens sagt das ja auch, dass wir keine Werbung oder kein Überwältigungs... wir haben ja dieses Überwältigungsverbot und wir sollen jetzt nicht für Parteien werben. Nee. Das heißt aber trotzdem nicht, dass wir über Parteien oder über Politikerinnen und Politiker nicht reden können. Mhm. Ja, also der Beulsbacher Konsens sagt ja auch, dass wir hier kontrovers diskutieren müssen. Mhm. Egal, um welche Partei es geht, um welche Politiker und Politiker es geht, das ist Bestandteil des Unterrichts. Und das gilt nicht nur für Sozialkunde-Lehrkräfte, sondern für jede Lehrkraft, egal in welchem Unterricht.
Und jetzt kommen wir zur Werbepause. Bevor ich mit Haluk hierzu weiterspreche, möchte ich deshalb kurz unterbrechen, um Ihnen als Lehrkräften den Rücken zu stärken. Der Beutelsbacher Konsens wird oftmals als ein striktes Neutralitätsgebot interpretiert, als sei es Lehrkräften untersagt, eine eigene Meinung zu haben, diese zu vertreten und vor allem aktiv für die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands einzustehen. Und das Gegenteil ist genau der Fall. Tatsächlich ist es sogar die dienstliche Pflicht für Beamtinnen und Beamte, für die Erhaltung dieser Grundordnung einzutreten. In diesem Sinne möchten wir Sie ermutigen. Lassen Sie sich nicht einreden, Sie als Lehrkräfte seien zu einer meinungslosen und wertelosen Neutralität verpflichtet. Es geht genau darum, Haltung zu zeigen und Vorbild zu sein. Ergreifen auch Sie aktiv und bestimmt Partei für unser Gemeinwesen und seine demokratische Grundordnung und helfen Sie mit, diese gegen Angriffe, von welcher Seite auch immer, zu verteidigen. Denn für Extremismus, Rassismus, Diskriminierung, egal aus welcher Richtung und mit welcher Begründung, ist an unseren Schulen kein Platz. Ich, als Ihr Bildungsminister, stehe hinter Ihnen.
Also du erwartest das auch, dass Lehrkräfte dieser Haltungsaufforderung eigentlich, die sich aus diesem Auftrag ableitet, auch gerecht werden.
Ja, das ist ja eigentlich wichtig, ja. Mhm. Weil letzten Endes ist es ja Bestandteil unseres pädagogischen Handhabens, ja. Also es ist ja wichtig. Mhm. Wir haben ja junge Menschen vor uns sitzen, die alle anders sozialisiert sind, anders denken und andere Meinungen haben. Und hier geht es ja auch um die Meinung zu stärken. Ja, also um eine Meinungsbildung zu schaffen, zu sagen, okay, es gibt auch andere Meinungen, es gibt andere Situationen, in denen wir hier ein gemeinschaftliches Miteinander finden müssen. Und das funktioniert dann halt auch nur, wenn wir halt auch wirklich da eingreifen. Mhm. Ja, egal, wie wir das machen. Wichtig ist, dass die Werte immer noch irgendwie fester Bestandteil unseres Unterrichts und unserer Klassengemeinschaft sind. Ja, also genau diese Werte wie: Niemand darf diskriminiert werden, niemand darf hier benachteiligt werden, Demokratie ist wichtig, Menschenrechte, Menschenwürde und so weiter. Wenn wir das alles weiterhin beibehalten, dann findet man auch einen Konsens. Und ich denke, was dann auch viele vergessen, dass genau das irgendwie zu einem Randproblem wird, dass man dann sagt, okay, jetzt sind wir in manchen Gesellschaften oder in manchen Situationen so stark ins rechte Narrativ gerückt, ich halte mich da lieber raus, weil ich will keine Probleme irgendwie verursachen. Mhm. So. Aber das ist dann tatsächlich diese falsche Neutralität.
Mhm. Die dann eigentlich eher den Raum öffnet für dieses unwidersprochene Diskriminieren oder Ausgrenzen und vor allem aber auch, ich glaube, dieses unwidersprochene Weitertragen von falschen Narrativen und Werten.
Genau. Ja, weil neutral ist es nicht. Und wenn sie die Informationen halt nicht im Unterricht thematisieren, behandeln oder auch herholen, kriegen sie die halt sehr schnell aus den sozialen Netzwerken. Und da zum Teil ungefiltert, verzerrt, auch teilweise sehr stark falsche Nachrichten. Ja, und das führt dann dazu, dass das dann einfach übernommen wird. Ja, egal welcher Herkunft, egal welchen Alters.
Und wie erlebst du das in deinen Schulungen mit Kolleginnen und Kollegen? Weil Haltung zu verändern ist ein dickes Brett, ne?
Viele lassen sich darauf ein, sind auch interessiert und merken, dass wenn sie das nicht machen, dass sie im Unterricht zunehmend Probleme bekommen. Mhm. Dass dann einfach die Klasse sagt, okay, wir haben keinen Bock auf sie. Sie interessieren sich so oder so nicht für uns und für unsere Interessen. Und dann geht das ganz schnell. Mhm. Ja, und wenn man sich aber auf die Schülerinnen und Schüler einlässt und auf ihre Interessen, dann hat man eigentlich sehr viel gewonnen schon. Mhm. Das ist wirklich so.
Also, kann so einfach sein.
Ne? Das kann so, also Bildung funktioniert tatsächlich sehr einfach durch Beziehungsarbeit und durch Bindung. Und das ist so einfach. Das ist wirklich so einfach, wenn man vor der Klasse steht und zeigt, ich habe Interesse und ihr interessiert mich wirklich sehr stark und was macht ihr und zeigt mal her und so weiter, dann ist unglaublich viel gewonnen. Mhm. Ja, da muss man tatsächlich nicht viel machen.
Ich mache mal so einen Mutmacher zum Abschluss. Aber ich finde, das ist schon eine total mutmachende Feststellung, dass es so einfach ist, wenn man Kinder sieht und ihnen sozusagen Raum gibt. Auch das erlebe ich auch in Gesprächen mit Schülervertretungen oder auch wenn ich in meinen Schulbesuchen die zahlreich mache. Ja. Man sieht, wie stolz sie auch etwas sind, was sie selbst geschaffen haben. Und wenn man diesen Stolz positiv nutzt, dann ist das, glaube ich, ein Pflänzchen, was man wirklich nur noch pflegen muss und das selber von ein bisschen Gießen groß wird.
Ich denke ganz kurz, das würde ich gerne noch einwenden oder noch erwähnen. Ich denke, was vielen Lehrkräften nicht bewusst ist, ist, dass wenn Schülerinnen und Schüler oder Kinder und Jugendliche generell nicht gesehen werden, auch ausgegrenzt werden, diskriminiert werden, kann das sehr schnell zu Depressionen führen, zu Schulabstinenz, weil sie Angst haben, in die Schule zu gehen, weil sie gemobbt werden.
Ein wichtiger Punkt,
ja. Also auch hier Mental Health oder Gesundheit prinzipiell, wird teilweise sehr stark verharmlost oder auch gar nicht gesehen. Mhm. Und diese Symptome, was weiß ich, die sind krank oder was weiß ich, fühlt sich nicht gut, hat irgendwie den Zusammenschluss in die Klasse nicht gefunden und so weiter, sind oft nur eine Verharmlosung der Dinge, die tatsächlich passieren. Mhm. Ja, also Depressionen, Traumata, die entstehen können, tatsächlich auch wirklich sehr stark, Angstzustände und so weiter, sind alles so Symptome, die tatsächlich genau aus diesen Gründen entstehen können. Und wenn wir hier auch Leistungsdruck ganz stark, also wenn wir das hier nicht ernst nehmen als Pädagogen, kann das tatsächlich dazu führen, dass wir dann irgendwann hier noch weitere Probleme haben und sagen, okay, das ist so ein Ding, das ist dann nicht mehr aufhaltbar. Ja, ich weiß, das ist sehr vieles, ein Batzen an Aufgaben und Funktionen, die hier Lehrkräfte erfüllen müssen. Wenn hier aber eine Routine entstanden ist in dem pädagogischen Arbeiten, dann ist vieles gar nicht mehr so schwierig tatsächlich und auch gar nicht mehr so viel, was man mitschleppen muss, sondern ist eingebettet in pädagogischen, wohlwollenden Miteinander, was wirklich wunderbar funktionieren kann. Und dann ist es auch gar nicht mehr so wirklich schwierig, weil dann ist es ein Miteinander und kein Gegeneinander mehr. Auch diese Machtposition, die gewisse Lehrkräfte haben, die sie dann gerne ausnutzen, führt dann dazu, dass man gegen Windmühlen kämpft und auch gegen Klassen, die dann eigentlich eher einem nicht das wollen oder nicht zu das führt, was sie eigentlich gerne hätten. Ja, und deswegen, wenn man hier...
Du meinst durch Druck disziplinieren?
Ja, genau, oder auch durch Strafen zum Beispiel.
Wird eher zu Gegendruck führen.
Genau, und dann hat man eigentlich schon komplett verloren als Lehrkraft. Ja, also wenn man hier tatsächlich interessiert und auch wohlwollend, aber harmonisch mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten möchte, dann funktioniert das eigentlich auch teilweise problemlos. Ja, dann braucht man da gar nicht mit Strafen oder mit Druck oder auch mit anderen Druckmitteln arbeiten. Das funktioniert dann auch so. Und dann kommen Kinder und Jugendliche auch gerne in den Unterricht.
Und werden auch nicht krank.
Ja, ganz genau.
Lieber Hallo, vielen Dank. Ich könnte mich jetzt noch Stunden mit dir unterhalten.
Ja.
Und ich hoffe auch die Zuhörerinnen und Zuhörer sozusagen dann auch nochmal zuhören. Das Thema Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage ist sozusagen ein Netzwerk, das wir haben. Und wir, im Endeffekt ist das Ziel ja, dass alle Schulen sozusagen unabhängig von dem Netzwerk diesem Gedanken sich
anschließen und du bist eine laute, eine starke, eine überzeugende Stimme, die wirklich im Schulalltag tief verankert ist.
Ich gebe mein Bestes, ja.
Ja, danke, dass du aber auch diese Haltung zeigst und dafür stellvertretend auch stehst für viele Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ebenso im Klassenraum, aber nicht die Social-Media-Nutzung sozusagen da nach draußen nehmen. Und damit aber auch zeigst, was Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag leisten können mit Haltung, mit Werteorientierung, gegen Rassismus und Diskriminierung einzugehen und wie wichtig das auch ist, um starken Kindern und Jugendlichen auch eine starke Zukunft zu bieten.
Ja, das ist wichtig tatsächlich, ja. Und Schule sollte ja auch ein Safe Space sein, wo sie sich frei entwickeln können. Ich denke, was auch wichtig ist, ist, dass man soziale Netzwerke nicht immer unbedingt verteufelt. Mhm. Ja, natürlich gibt es hier Probleme und Risiken, die man beachten sollte, auch in welchem Alter man hier in die Sache rangehen sollte. Aber es gibt auch viele Vorteile, die wir mit denen nutzen können. Und ich denke, wir können auch viel von Kindern und Jugendlichen lernen.
Definitiv.
Ja, und vor allem, was Haltung angeht.
Ja, und ich glaube auch, von was das Nicht-Unterscheiden von Menschen angeht.
Ja.
Kinder kommen nicht im kleinsten Alter in den Sandkasten und fragen erstmal, wo bist du geboren? Was sprichst du überhaupt für eine Sprache? Im Zweifel sprechen sie nämlich noch gar keine.
Nein.
Und verstehen sich aber tatsächlich trotzdem blind. Ja. Sie wissen auch genau, was sie nicht wollen. Ja, aber sie haben einen totalen Sensor dafür, miteinander umzugehen.
Ich denke, Empathie ist ja nochmal ein ganz wichtiges Wort. Ist eine Kompetenz, die kann man nicht erlernen, die hat man. Ja, Kinder zeigen uns, wie das funktioniert. Wir Erwachsene verlernen das teilweise.
Da stärken wir Kinder den Rücken
das
und lernen
richtig.
Von ihnen und
schön,
geben ihnen den Freiraum. Und ich sag mal, wir gucken auf unseren beiden Ebenen, du in der Schule und im PL und in deinen Schulungen. Ich hier im Bildungsministerium, dass wir gemeinsam in der Zukunft auch daran arbeiten, dass der Lehrerinnen und Lehrer diese Haltung auch leben können und wollen und den Freiraum auch haben dafür.
Und du hast ja auch schon was Tolles gemacht. Das kam ja richtig gut an bei vielen. Vor allem bei allen Kindern und bei allen Schülerinnen und Schülern, dass es keine unangekündigten Tests mehr gibt.
Ja.
Kannst aber glauben, was es da für einen tollen Aufschrei gab. Also ich habe mich auch gefreut. Ich habe dies oder so nie geschrieben, weil ich fand es ist einfach unfair gewesen, immer. Ich habe es als Schüler nie gemocht und habe mir auch gedacht, das mache ich bestimmt nicht, ja, hier irgendwelche Jugendlichen ärgern zu wollen oder hier eins reinhauen zu wollen. Das war nie meine Art und jetzt bin ich froh, dass es verboten ist. Das ist eine Sache, die kann man verbieten.
In dem Sinne, danke dir, Haluk. Ich wünsche dir ein wunderschönes und ein gutes, erfolgreiches, zufriedenes Jahr und ein gesundes Jahr.
Danke, wünsche ich dir auch.
Und den Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich ebenso und auf dass wir auf unterschiedlichen Ebenen dann auch weiter gemeinsam vorankommen für unsere Kinder und Jugendlichen und für tatsächlich starke Werteorientierung und Haltung.
Genau.